Matti, Junge, wird heute doch nichts, Bruder. Dieser Regen, ne? Der regt mich so fett auf. Es kommt kein einziger Bus, weil diese Straßen unter Wasser sind. Und ich habe absolut gar keinen Plan deswegen, wie ich von diesem Drecksloch wegkomme. Was, vielleicht sonst Morgenzeit?
Ach krass, klar. Ja, kein Thema. Hier ist gerade auch schon die Feuerwehr da. Bestimmt sind da irgendwelche Keller vollgelaufen. Morgen passt mir auch viel besser. Soll ja auch sonnig werden. Lass mal an den See gehen.
Alles klar, da morgen. See klingt eigentlich recht gut. Dürfte passen.
Europa nimmt auf.
Hey Leute, ich bin Steffen Ludwig, Journalist bei Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Ich habe zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen diesen Podcast recherchiert und aufgenommen. Denn am 9. Juni ist Europawahl. Und diese Wahl kann viel verändern, auch direkt bei uns im Alltag. Wie genau, das wollen wir euch zeigen. Deshalb erwarten euch 4 Podcast-Folgen, in denen wir uns unterschiedlichen Themen widmen. Alle mit einem Bezug zu Europa und alle aus dem Alltag von Jugendlichen. 2 Folgen wurden schon veröffentlicht. In der ersten Folge geht es um den Rechtsruck und in der zweiten Folge um Digitalisierung. Hört gerne rein. Bevor es losgeht, möchten wir euch noch darauf hinweisen, dass die Sprachmemos, die ihr vorhin gehört habt und die ihr immer wieder in diesem Podcast hören werdet, nachgestellt sind. Sie haben so nicht stattgefunden. Aber wir wollen euch mit den Sprachmemos ein Gefühl dafür geben, wie die Gespräche aktuell zwischen Jugendlichen stattfinden. Für euch erzählen die Salon 5 Jugendreporter Matti Stahlbaum und Kevin Hill von den Themen, die junge Menschen aktuell beschäftigen. In dieser Folge geht es ums Klima. Wir fragen uns, wie betrifft uns der Klimawandel, was tut die EU dagegen und wie wirkt sich die Klimapolitik auf unseren Alltag aus? Los geht's!
Hi, sag mal kurz Bescheid, wann gehen wir denn heute an den See?
Ja, ich brauche noch ein bisschen. Ich sag dir ehrlich, ohne Scherz, das Wetter regt mich unnormal auf. Gestern Weltuntergang, heute Sonne. Was ist das denn? Ist doch safe der Klimawandel.
Ja, glaube ich auch. Aber ein Grund mehr, jetzt an den See zu fahren.
Kennt ihr auch so ein krasses Wetter, wie Matti und Kevin es gerade erleben? Das nennt man Extremwetter. Davon spricht man, wenn zum Beispiel Hitzewellen, Dürren oder Starkregen an Orten und zu Jahreszeiten vorkommen, in denen solches Wetter eigentlich eher ungewöhnlich ist. Das Wetter weicht also extrem von den normalen Zuständen in einer Region ab. Solche Extremwetter sind spürbare Auswirkungen des Klimawandels und sie kommen natürlich auch bei uns vor. Laut der Organisation Germanwatch war Deutschland 2018 sogar auf Platz 3 der am stärksten von Extremwetter betroffenen Länder der Welt. Krass, oder? Ihr habt es eben schon gehört. Eine Form von Extremwetter sind Hitzewellen. Und die nehmen immer mehr zu. Das sagt der European State of Climate Report. 2023 und 2020 waren in Europa die wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen und letztes Jahr war eines der nassesten und gleichzeitig das trockenste Jahr in Europa, je nach Region und Jahreszeit. Außerdem ist Europa der Kontinent, der sich durch den Klimawandel am schnellsten erwärmt. Also kurz gesagt, das Wetter in Europa wird immer extremer und das hat Folgen für die Wirtschaft und für unsere Gesundheit. Übrigens, der Klimawandel ist nicht nur gefährlich für uns Menschen, sondern auch ziemlich teuer. Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung hat die Kosten durch Extremwetterereignisse, wie zum Beispiel der Flut im Ahrtal vor knapp 3 Jahren, untersucht. Das waren im Zeitraum zwischen 2000 und 2021 mindestens 145 Milliarden Euro und das nur in Deutschland. Denn das Problem ist, der Klimawandel ist kein nationales Problem, sondern betrifft alle Länder auf der Erde. Bringt es also mehr, wenn die Europäische Union für die gesamte EU Klimapolitik macht, als Deutschland oder die anderen Mitgliedstaaten alleine? Das haben wir Raphael Weiland gefragt. Er ist Leiter des NABU-Büros in Brüssel, also direkt dran an der EU-Politik.
Klimapolitik ist die Politik, Maßnahmen lostreten soll, damit wir die Klimakrise adressieren, angehen. Das können wir nur gemeinsam tun. Da ist die EU, also die Ebene der Europäischen Union, eine gute Ebene, weil wir gleich mit einem Schlag 27 Mitgliedstaaten erreichen.
Also, im Kampf gegen den Klimawandel müssen alle Länder zusammenarbeiten. Das kann die EU besser als die einzelnen europäischen Staaten alleine. Aber auch die Bürgerinnen und Bürger müssen natürlich mitmachen, sagt Raphael Weiland.
Die EU ist aber kein isoliertes Subjekt, die besteht aus uns Bürgerinnen in den Nationalstaaten, die besteht aus den Regierungen der Mitgliedstaaten. Und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass all das, was wir hier machen, unterstützt wird von den Menschen vor Ort und von den Regierungen.
Hi Kevin, ich komme jetzt auch zu spät. Ich sitze gerade noch bei meiner Mom im Auto und wir stehen im Stau. Voll verpeilt, dass hier heute wieder Klimademo ist.
Ehrlich, klebt da wieder irgend so ein Kollege auf der Straße?
Nee, nicht die letzte Generation. Die wollen doch jetzt hier in die EU. Das lief hier gerade im Radio, meine ich. Egal, auf jeden Fall, ich halte dich auf dem Laufenden, wenn es weitergeht.
Ja, mach entspannt, ist doch Wochenende.
Viele junge Menschen haben Lust auf Mitmachen und Veränderung. Denn Klimaschutz gehört zu den wichtigsten politischen Themen von Jugendlichen. 3/4 der jungen Menschen in Deutschland haben Angst vor den Folgen des Klimawandels in der Zukunft. Das zeigt eine Studie des Umweltbundesamtes. Wir haben uns gefragt, wenn das Thema der Jugend so wichtig ist, was genau tut denn die Politik in Sachen Umwelt- und Klimaschutz? Wir haben mal nachgeschaut. Ziele gibt es schon mal. Bis 2050 soll Europa klimaneutral sein. So steht es im Green Deal, der 2019 beschlossen wurde. Er ist eines der wichtigsten politischen Projekte in der EU-Politik. Denn mit dem Green Deal soll die Wirtschaft in Europa dem Planeten weniger schaden. Bisher haben wir eine Menge Ressourcen verbraucht und die sind nicht unendlich. Die Wirtschaft soll also nachhaltiger, sozialer und ökologischer werden. Dafür haben wir jetzt also noch knapp 25 Jahre. Das klingt nach einer richtig fetten Aufgabe. Die EU macht das Step by Step und hat sich Zwischenziele gesetzt. Zum Beispiel beim Ausstoß von Treibhausgasen. Die sollen bis 2030 um 55% sinken im Vergleich zu 1990. Treibhausgase sind problematisch, weil sie unter anderem den Klimawandel verstärken. Die EU hat also vor, dass Europa globaler Vorreiter in Sachen Klimapolitik werden soll. Aber wirkt das auch? Um diese Frage zu beantworten, haben wir mit Sabine Schlacke gesprochen. Sie ist Rechtswissenschaftlerin und Teil der Gesellschaft für Umweltrecht.
Der Green Deal ist erstmal eine rechtlich, ich bin ja Rechtswissenschaftlerin, rechtlich unverbindliche Strategie. Aber es ist eine Strategie, die führt zum Bewusstseinswandel und die hat eben dazu geführt, dass konkrete rechtliche Maßnahmen auf den Weg gebracht wurden, und zwar durch die Kommission.
Unverbindliche Strategie. Das klingt jetzt erstmal nach viel heißer Luft und weniger nach wirksamen Maßnahmen.
Also die Unverbindlichkeit des Green Deals ist vielleicht ein Problem, aber die Überführung in Gesetzesvorschläge, in Rechtsaktvorschläge, das war dann das Positive.
Um den Green Deal umzusetzen, wurde nämlich ein Klimaschutzpaket entwickelt, das Fit for 55. Darin werden Veränderungen für Gesetze vorgeschlagen, damit die Klimaziele erreicht werden. Und es gibt jetzt schon Klimagesetze, die durchgesetzt wurden, weiß Raphael Weiland.
Die Europäische Kommission und mit der Unterstützung des Parlaments und des Rates hat sie aber tatsächlich 2020, 2021, 2022 angefangen, eine Reihe von grünen Gesetzen in allen möglichen Bereichen, grün heißt Umweltschutz, Klimaschutz, Gesetzen vorzulegen. Dazu gehört das sogenannte Deforestation Law, mit dem verhindert werden soll, dass Wälder auch außerhalb der EU abgeholzt werden für Produkte, die wir importieren.
Zu den Gesetzen gehört zum Beispiel auch der Klimasozialfonds. Der soll benachteiligten Haushalten, kleinen Unternehmen und Verkehrsteilnehmern helfen, wenn die es sich nicht leisten können, die Maßnahmen zum Klimaschutz umzusetzen. Denn, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, natürlich spielt beim Klimaschutz auch Geld eine wichtige Rolle. Deshalb soll auch aus dem EU-Haushalt Geld in den Schutz von Umwelt und Ressourcen fließen. Genau genommen 374 Milliarden Euro zwischen 2021 und 2027. Das ist knapp ein Drittel vom Gesamthaushalt der EU. Es gibt also doch einige konkrete Maßnahmen der europäischen Politik, um das Klima zu schützen. Das sieht auch Sabine Schlacke so.
Das, was die EU seit 2015 im Bereich der Klimapolitik an Maßnahmen ergriffen hat, sie hat ein Klimagesetz erlassen mit konkreten Zielen für 2030, 2040, 2050. Das ist im Vergleich zu vorher schon ein ganz, ganz wesentlicher Schritt in Richtung Klimaneutralität.
Trotzdem muss sich die Politik noch mehr trauen und Veränderungen beschließen, sagt Raphael Weiland. Auch wenn das für uns erstmal Einschränkungen bedeutet.
Junge Matti, ich habe eben gerade das noch mein Handy aufgeladen. Und jetzt 5%. Woher? Also falls du mich gleich nicht mehr erreichst, du weißt Bescheid. Junge,
Ich kann das nicht mehr. Ich schmeiß einfach dieses Ding einfach komplett weg und hol mir einfach ein neues. Diese Firmen, die machen das doch alle extra.
Hey, reparier das doch einfach. Ist so viel nachhaltiger.
Haha, bist du witzig, Junge. Ich bekomme das doch safe nicht hin. Und ich meine, allein dieses Display. Weißt du, wie viel das kostet?
Was hast du denn für ein Handy? Vielleicht kannst du ja bei meinen alten noch was rausbauen. Ich habe noch zwei in der Schublade liegen.
Kollege, wenn ich das repariere, kannst du danach komplett weghauen.
Und wie viele alte Handys habt ihr in euren Schubladen rumliegen? 2022 waren es in Deutschland insgesamt 210 Millionen Handys und Smartphones. Das sind bei 84 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern im Schnitt 2,5 Handys pro Person. Das sagt zumindest eine Befragung des Marktforschungsinstituts Bitkom. Und das sind ja erstmal nur die Handys, dazu kommen dann noch Laptops, Tablets und vieles mehr. Das Problem dabei ist, in den Geräten sind sogenannte kritische Rohstoffe verbaut, zum Beispiel Lithium, Titan oder Kobalt und sogar Gold. Kritisch sind sie deswegen, weil sie nur in wenigen Ländern vorkommen und unsere Wirtschaft dadurch stark von den Abbauländern abhängig ist. Und diese Länder sind oft selbst politisch und wirtschaftlich instabil. Gleichzeitig sind die Rohstoffe aber super wichtig für die Produktion und können nur schwer ersetzt werden. Und dazu kommt, beim Abbau dieser Rohstoffe leidet die Umwelt. Generell verbrauchen wir viel zu viele Ressourcen und schmeißen dementsprechend natürlich auch viel weg. Wir produzieren einfach enorm viel Müll. 2022 wurden in Deutschland 593 Kilogramm Müll pro Kopf produziert. Damit ist Deutschland auf Platz 8 in der EU. Müllkönig ist übrigens Dänemark mit 787 Kilo Müll pro Kopf. Ganz schön krass, oder? Aber was unternimmt die EU jetzt eigentlich wegen diesem ganzen Müll und den Rohstoffen? Recycling is key, sagt die EU und hat sich dafür Ziele gesetzt. Mit dem Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft. Aber was heißt eigentlich Kreislaufwirtschaft? Das haben wir Henning Wilz gefragt. Er arbeitet am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie und ist dort zuständig für die Kreislaufwirtschaft.
Für mich geht es darum, den Wert von Produkten und Rohstoffen in den Produkten am Ende der Nutzungsphase, also wenn wir das wegschmeißen wollen, so gut wie möglich zu erhalten. Also sowohl ökologisch den Wert als auch ökonomisch, damit wir am Ende möglichst wenig neue Ressourcen brauchen.
Das klingt ja schon mal gut. Aber wie sieht das konkret aus?
Wir haben zum Beispiel so ganz konkret ja jetzt die Vorgabe, einheitliche Ladekabel für Handys. Das wird dazu führen, dass wir deutlich weniger Ladekabel wegschmeißen müssen, nur weil wir uns ein neues Handy kaufen. Das sind Dinge, die kann man auf der EU-Ebene regulieren.
Okay, das heißt in Zukunft also weniger wegschmeißen und mehr Recycling. Aber was bedeutet das jetzt für mich und meine Handys? Hier hat die EU das Recht auf Reparatur eingeführt. Das heißt zum Beispiel, auch wenn euer Smartphone keine Garantie mehr hat, könnt ihr darauf bestehen, dass es repariert wird. Für die Zwischenzeit bekommt ihr ein Leihgerät. Und ihr könnt alte Elektrogeräte auch einfach im Geschäft zurückgeben. Klingt ja schon mal gut. Entscheidend dabei ist natürlich, wie die Regelungen dann am Ende umgesetzt werden. Was passiert zum Beispiel, wenn sich ein Land nicht an die Vorgaben hält und ein Unternehmen sagt, ist mir doch egal. Die Politik muss also noch klären, wie die Umsetzung kontrolliert wird und welche Strafen es geben soll.
Hey Kevin, also ich bin jetzt doch bis zur nächsten Bushaltestelle gelaufen und bin wirklich auf dem Weg jetzt. Das hätte noch ewig gedauert mit dem Auto.
Ja, besser so, Junge. Ich hätte gerade fast meinen Bus verpasst, weil ich kurz auf mein Handy geschaut habe. Ich schwöre dir, diese E-Busse, die hat man auch gefühlt gar nicht mehr. Ja, zumindest haben die Steckdosen. Muss erst mal kurz mein Handy aufladen.
In Europa werden immer mehr Elektroautos gekauft. Seit Januar 2024 sind knapp 30% mehr E-Autos auf den Straßen. Und in ungefähr 10 Jahren, also ab 2035, sollen innerhalb der EU keine Autos mehr zugelassen werden, die mit Benzin oder Diesel fahren. Das hat das EU-Parlament beschlossen. E-Mobilität soll also die Zukunft sein und beim Klimaschutz helfen. Aber wieso eigentlich? Bei E-Autos reduziert sich die Belastung für die Umwelt erheblich. Es entsteht weniger Feinstaub, Lärm und vor allem CO2. Aber so ganz einfach ist es dann doch nicht, erklärt uns Markus Emmert. Er ist im Vorstand des Bundesverbandes E-Mobilität.
Also das Thema Umweltschutz ist jetzt immer relativ. Also wenn ich natürlich ein Elektroauto jetzt mit Braunkohle-Energie fahre, ist es weniger umweltfreundlich, wie wenn ich es mit Grünstrom fahre, also durch erneuerbare Energie.
Also ist es doch nicht die Lösung, dass wir einfach alle nur noch E-Autos fahren und dem Klima und der Umwelt ist geholfen. Ein bisschen komplexer ist das Ganze leider doch. Es kommt also auch auf die Zusammensetzung des Stroms an. Wenn der Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, haben wir eine bessere Umweltbilanz. Strom muss also grüner werden. 2022 wurde in Deutschland 21% des Stroms aus erneuerbaren Energien gezogen. Das ist knapp unter dem Durchschnitt in der EU. Wenn jetzt mehr Autos mit Strom fahren, erhöht sich der Strombedarf noch zusätzlich. Deshalb, für eine Mobilitätswende brauchen wir also gleichzeitig eine Energiewende. Sonst fahren wir am Ende zwar alle mit E-Autos, die aber dann mit Atom- oder Kohlestrom tanken.
Schön, dass es ein E-Bus ist, aber diese Steckdose geht nicht und es ist viel zu warm hier drin, Junge. Kein Bock mehr auf die Scheiße.
Naja, immerhin ist deiner gekommen. Also, meiner hätte vor 10 Minuten da sein sollen. Aber ist er natürlich nicht. Ne? Die App sagt, er ist pünktlich. Aber wo ist er?
Bro, wenn ich könnte, würde ich auch lieber Auto fahren.
Wusstet ihr, dass es eine EU-Richtlinie gibt, mit der ÖPNV sauberer und energieeffizienter werden soll? Die heißt Clean Vehicles Directive und die soll dafür sorgen, dass es eine Mindestquote für emissionsfreie Fahrzeuge gibt, also wenn sie neu gekauft werden. Meistens sind das Elektrobusse. Die Mindestquoten gelten für alle Mitgliedstaaten in der EU. In Deutschland gilt die seit 2021. Bis 2025 müssen bei uns 45% der neuen Busse emissionsarm oder emissionsfrei fahren, dürfen also keinen Dieselmotor haben.
Hey yo, bin jetzt da. Wo bist du, Kollege?
Ein paar Minuten brauche ich noch.
Okay, alles klar, geht fit. Ich suche schon mal einen guten Platz am Wasser, ne?
Aber bitte mit Schatten, ne? Also sonst bin ich wieder direkt rot wie ein Krebs.
Junge, Madi, wir sind im Wald. Hier gibt es schon vielleicht den einen oder anderen Baum?
Menschen können ohne Bäume nicht leben. Das liegt daran, dass sie Sauerstoff produzieren und ganz nebenbei haben Wälder auch eine positive Wirkung auf unsere Gesundheit. Und weil Wälder ein wichtiger Bestandteil des Lebens sind, hat die EU sich den Schutz, Erhalt und die Verbesserung der Natur zur Aufgabe gemacht. Das passiert auf vielen Wegen. Zum Beispiel durch Schutzgebiete. Das sogenannte Natura 2000 ist ein einmaliges Projekt der EU, weil es das größte grenzüberschreitende Schutzgebietsnetzwerk der Welt ist. Natura 2000 liegt auf rund 19% der Fläche der EU. Allerdings, 2022 wurde festgestellt, dass 80% der Lebensräume in der EU in einem schlechten Zustand sind. Die EU will zerstörte Ökosysteme wiederherstellen. Ein Ökosystem ist vereinfacht gesagt das Zusammenspiel von allen Lebewesen und ihrer Umwelt. Dafür hat die EU die Biodiversitätsstrategie entwickelt. Ein Ziel ist es, auch die Artenvielfalt zu verbessern. Zur Verbesserung der Ökosysteme sollen mindestens 20% der Landes- und Meeresfläche zu Schutzgebieten werden und das bis 2030. Doch bringen Schutzgebiete wirklich was? Dazu haben wir nochmal mit Raphael Weiland vom NABU in Brüssel gesprochen.
Die Europäische Kommission und mit der Unterstützung des Parlaments und des Rates hat sie aber tatsächlich 2020, 2021, 2022 angefangen, eine Reihe von grünen Gesetzen in allen möglichen Bereichen, grünen heißt Umweltschutz, Klimaschutz, Gesetzen vorzulegen. Dazu gehört das sogenannte Deforestation Law, mit dem verhindert werden soll, dass Wälder auch außerhalb der EU abgeholzt werden für Produkte, die wir importieren.
Denn um das Klima zu schützen, ist es wichtig, Schutzgebiete zu erhalten und zu vergrößern. Raphael Weiland nennt das natürlichen Klimaschutz.
Natürlicher Klimaschutz heißt alles das, wo Emissionen ausgestoßen werden und wo wir praktisch über Naturschutzmaßnahmen dafür sorgen könnten, dass wir statt Emissionen auszustoßen, Emissionen einsparen. Und das bezieht sich dann eben auf Ökosysteme wie Wälder, aber auch Moore und Grünland, Seegraswiesen. Die Ökosysteme, die schaffen es eigentlich, CO2 zu speichern.
Erst im Februar gab es endlich eine Einigung für das EU-Renaturierungsgesetz. Im nächsten Schritt müssen die Mitgliedstaaten der EU im EU-Rat diesem nun zustimmen. Ob sie das alle tun, steht aber noch nicht fest.
Junge, es kann doch nicht sein. Es regnet schon wieder. Wie verrückt, Alter. Nee, ich fahr einfach jetzt nach Hause.
Nee, ich hab auch keinen Bock mehr. Das Wetter spielt schon wieder so verrückt, Junge.
Warum setzt die EU eigentlich so wenige klimafreundliche Maßnahmen durch? Raphael Weiland sagt, die Politik wälzt zu viel auf die einzelnen Bürgerinnen und Bürger ab.
Naja, das größte Defizit ist tatsächlich, dass die Politik und die Menschen wenig veränderungsbereit sind. So, das ist, glaube ich, einer der großen Hemmnisse. Die Politik schielt auf die WählerInnen und traut sich auch nicht, Verhaltensänderungen anzugehen. Verhaltensänderung meint, wir müssen uns wahrscheinlich tatsächlich damit anfreunden, dass wir weniger fliegen, weniger Fleisch essen und so weiter und so fort, weil es ohne das nicht gehen wird.
Auch die Lobbys, also die Interessensvertretungen bestimmter Branchen wie der Ölindustrie, verlangsamen die Klimapolitik, sagt er. Denn sie versuchen in ihrem Sinne Einfluss auf die Politik zu nehmen. Aber natürlich hat nicht nur die Ölindustrie Interessensvertreter auf EU-Ebene. Auch Raphael Weiland ist da in Brüssel, um mehr Klimaschutz in der EU durchzusetzen. Ein anderer Punkt, über den auch Sabine Schlacke schon gesprochen hat, ist, dass die Umsetzung der EU-Vorgaben, besonders beim Green Deal, oft bei den einzelnen Ländern liegt. Die EU gibt also nur einen Rahmen vor und das bremst natürlich. Hier liegt es eben auch am Mut der nationalen Regierungen, diese Vorgaben in ihren Ländern umzusetzen. In wenigen Wochen ist die Europawahl. Und nach Prognosen des Ipsos-Instituts könnten die rechten Fraktionen nach den Wahlen mehr als ein Fünftel der Sitze im Parlament bekommen. Für sie ist die Klimapolitik nicht wichtig. Die Grünen könnten im Gegenzug an Stimmen verlieren. Wenn das passiert, so befürchten einige Expertinnen und Experten, könnten auch beschlossene Maßnahmen gegen den Klimawandel wieder zurückgenommen werden oder zumindest verringert werden. Das würde viel Unsicherheit auslösen. Einmal bei Unternehmen und zum anderen bei den Landwirtinnen und Landwirten in Europa, die nach den Gesetzen zum Klimaschutz arbeiten müssen.
So, ich bin jetzt auch mal zu Hause. Alles komplett nass vom Regen, ne? Ich glaube, ich brauche jetzt erstmal einen Nap.
Bei mir genauso. Muss jetzt erstmal alles nochmal wieder trocknen lassen. Und 10er, gleich kommt wieder die Sonne raus.
Als wir für diesen Podcast recherchiert haben, ist uns sofort aufgefallen, wie viel Klimapolitik eigentlich in der EU steckt. Viele Themen, die auch wichtig sind, konnten wir hier nicht mal unterbringen, weil das sonst den Rahmen gesprengt hätte. Und die EU steckt auch sehr viel Geld in die Klimapolitik. Allerdings liegt es dann am Ende doch bei den einzelnen Staaten und bei der Umsetzung. Klar, jeder Einzelne kann etwas für das Klima tun, aber am Ende müssen dann doch die EU-Staaten einfach mehr tun und vor allem die Regeln umsetzen. Am 9. Juni ist die Europawahl und die kann viel verändern, vor allem in der Klimapolitik. Wir möchten von euch wissen, wie die EU euch in eurem Leben betrifft. Schreibt uns auch gerne einfach eine DM über Instagram, da informieren wir euch auch über alles, was ihr zur Europawahl wissen müsst. Deswegen Abo dalassen auf Insta, auf TikTok, da heißen wir Salon5- und gerne auch bei Spotify. Und dann erfahrt ihr auf jeden Fall, wann die nächste Folge erscheint.
Europa nimmt auf, ist eine Podcast-Reihe von Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Das war Folge 3, die Klimakrise. Neue Folgen gibt es jeden Mittwoch auf Spotify. Skript und Recherche: Jelka Weiland, Madeleine Buck und Josephine Herwald. Sprecher: Matti Stahlbaum, Kevin Hill und Steffen Ludwig. Redaktion: Hatice Karaman und Tabea Stock. Faktencheck: Lea Messerschmidt und Max Hillenberg. Musik: Matti Stahlbaum. Sounddesign: Matti Stahlbaum und Max Hillenberg. Schnitt: Max Hillenberg und Bianca Pörsch. Design: Tabea Stock. Die Sprachmemos der Jugendlichen wurden für diesen Podcast nachgestellt. So oder so ähnlich finden aber aktuell Gespräche zwischen Jugendlichen statt.